Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen.
Einen wunderschönen guten Abend. Wenn eine Rolle für Rosamunde Pilcher oder fürs Herzkino besetzt werden muss, dann ist er nicht der Erste, der hier schreit. Aber wenn es darum geht, sich in Außenseiter hineinzuversetzen, in die Ungeliebten, die mit denen niemand was zu tun haben möchte, dann fühlt er sich herausgefordert. Und weil er das so hervorragend kann, hat er schon diverse Preise dafür bekommen. Ein Ausnahmeschauspieler, Sascha Alexander Gerschak, zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen.
Moin.
Moin, ja, Mensch, das fängt ja schon sehr gut an.
Du akklimatisierst.
Ja.
In Hamburg, ja.
Schon akklimatisiert. Bist du gern im Norden?
Ich liebe Hamburg. Ich bin auch gern im Norden, aber Hamburg ist sehr speziell für mich. Das mag ich sehr und da komme ich immer gerne hin. Ich gehe dann auch wieder gerne, aber bin gerne hier.
Die Anreise soll gar nicht so einfach gewesen sein.
Nee, das war heute schwierig. Ich bin aus München gekommen und ich hatte gestern eine Vorstellung am Volkstheater in München, da habe ich eine besondere Vorstellung gehabt und da bin ich mit der Bahn zum Flughafen und die ist liegen geblieben und dann war gefährlich, ob ich noch meinen Flieger krieg und dann habe ich Ausschau gehalten nach Leuten mit dem Rollkoffer und die haben mich dann mitgenommen im Uber.
Das ist aber clever, dann kannst du aber gut improvisieren.
Unter Druck war das, ja.
Du sollst ja auch ein sehr guter Angler sein. Hast du schon mal hier in Hamburg geangelt? Man kann ja so Stadtangeln machen.
Ja, das weiß ich. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich angel lieber so für mich im Wilden, im Einsamen und alleine und auch ohne große Kenntnis, aber erfolgreich.
Okay, also vielleicht, aber wäre vielleicht mal eine Idee, beim nächsten Mal dein Angelzeug mitzubringen und mal zu gucken, was so geht in unseren Fleten.
Ich glaube, Barsche gibt es hier.
Ich bin da keine Expertin. Ich hatte aber neulich mal einen Gast, der sagt, dass da kann man ganz gut Beute machen.
Ja.
Sascha, wir haben uns ja aufs Du geeinigt.
Ja, bitte.
Am 7. Dezember bist du ja wieder in einer ganz anderen Rolle zu sehen. Zweite Staffel, Die Toten von Manu, wahnsinnig erfolgreich im ersten. Was hat dich an dieser Rolle gereizt? Was ist das Besondere an diesem Krimi? Es gibt ja viele unterschiedliche Krimis, auch im ersten.
Naja, also wenn ich einen Kriminalhauptkommissar angeboten bekomme, da weiß ich schon, bevor ich das Buch gelesen habe, dass da irgendwas im Busch ist. Und dass die Figur spannend sein kann. Und diese Bücher, die waren von Anfang an schon so, dass ich das sehr gern gemacht habe, also sehr gern machen wollte. Ich musste natürlich zum Casting. Aber das waren in erster Linie, und das ist ja immer so, damit steht und fällt ein Film, ist das Buch. Ne? Und die Bücher waren toll. Und da konnte ich mich durchsetzen und dann durfte ich das arbeiten. Das war schön.
Es hat ja ein bisschen was Düsteres, ne?
Also die zweite Staffel, von der reden wir jetzt.
Ja, viele haben wahrscheinlich die erste gesehen, hatte ja Millionen Zuschauer. Aber die zweite geht ja jetzt erst los. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen noch dramatischer, noch düsterer als die erste.
Es ist auch die Jahreszeit, die spielt ja im Winter. Die erste war im Hochsommer. Es ist düsterer, finsterer auch. Man hat ja weniger Sonnenlicht. Die Bäume sind kahl, es sind weniger Farben im Raum. Und das Thema und die Geschichte ist auch noch mal härter als in der ersten.
Ja, wir gucken uns einen kleinen Ausschnitt gleich an. Aber was darf man schon vorher wissen? Man will ja immer nicht zu viel verraten von dem Plot dieses Krimis.
Also es geht um Menschenhandel und um sexualisierte Gewalt an Kindern. Und vor allem, was spannend ist an der zweiten Staffel oder was ich toll finde und sehr gelungen finde an der zweiten Staffel, ist, dass zwei Erzählebenen aufgemacht werden. Also da kommt noch ein zweites Ermittlerpärchen dazu und die haben es dann immer so ein bisschen humoristisch gesagt, die ermitteln so hinterher. Und das wird verschränkt miteinander. Es ist ein bisschen verwirrend, ist aber auch mit Absicht so. Aber wie gesagt, der Autor Holger Kassenschmidt, der das geschrieben hat und die Redaktion, die haben sich entschieden, den Zuschauer nicht zu unterschätzen und das zu wagen. Und ich habe es ja schon gesehen und ich finde, es funktioniert sehr gut.
Den Zuschauer und die Zuschauerin sollte man übrigens nie unterschätzen. Diesmal ist ja das Besondere auch Petra Schmidt-Schaller und du, ihr seid ja die beiden Ermittler. Ihr werdet ja selber zum Opfer. Mehr möchte ich noch gar nicht verraten, aber wir gucken mal rein, Die Toten von Manu.
Die sind nicht gleichzeitig gestorben, oder?
Holy fuck.
Und? Was ist mit denen für ein Tod?
Ja, bis jetzt hat die doch niemand als vermisst gemeldet.
Ja, aber wer vermisst denn keine Kinder? Es wird alles gut, okay? Zurück!
Komm zu mir! Runter, runter, runter!
War das hier, Herr Ritter, eine Zeugenschutzmission?
Ja.
War ein Kind unter den Zeugen.
Willst du mitfahren?
Sie ist 12 Jahre alt. und sie schwebt in Lebensgefahr. Sie müssen dieses Mädchen vor ihm finden.
Das lösen wir noch gar nicht auf, aber ich glaube, man merkt schon, dass es ziemlich zur Sache geht. Gibt übrigens jetzt schon in der Mediathek, in der ARD-Mediathek, aber manche gucken ja auch gerne, warten ja ab, wie auf die nächste Folge dann, wenn die richtig im Fernsehen läuft. Was hat dich denn, weil du sagst ja, bist ja überzeugt davon, dass eine Rolle eine gesellschaftliche Relevanz haben muss, also wenn du die spielst. Und du sagst ja auch, der Kommissar ist kein ganz normaler Kommissar, ne? Der hat ein Päckchen zu tragen. Ist es das, was dich an dieser Rolle gereizt hat, was allgemein für dich eine Voraussetzung ist, um eine Rolle anzunehmen?
Ja, für mich hat alles eine Berechtigung. Also auch eine leichte Unterhaltung, wo man eigentlich sich jetzt keine großen Gedanken machen muss, sondern sich das einfach angucken kann und sich amüsiert damit. Finde ich, hat alles eine Berechtigung. Aber ich bin motivierter und ich habe mehr Freude und Spaß an der Arbeit, wenn das verhandelt wird, wenn es um was geht, wenn es um Aufarbeitung geht oder wenn es um eine Thematik geht, die ausgestellt sein muss. Und Ausbeutung von Menschen, Bereicherung an Menschen, die aus einer Notsituation kommen, Gewalt, die an Kindern oder auch an Frauen, wenn wir jetzt wieder von diesem Brauch da auf Borkum sprechen wollen.
Wäre auch ein Stoff für ein
Thema. Definitiv, ja. Das finde ich ist immer wichtig anzusprechen und auszustellen und aufmerksam zu machen. Mhm. Weil ich dann glaube, dass man vielleicht das ein oder andere Leid verhindern kann.
Mhm. Eine Rolle, durch die du sehr viel Aufmerksamkeit erregt hast, war ja vor 11 Jahren die Rolle des Murat Kurnaz in dem Film 5 Jahre Leben. Da ging es um einen unschuldig Verurteilten, viele werden sich erinnern, der zu Unrecht in Guantanamo saß, dort gefoltert wurde. Hast du da auch erst überlegt, will ich das, kann ich das? Oder hast du gleich gesagt, ja, genau das ist der Stoff, der mir gefällt?
Ja, das wollte ich sofort machen. Also der war ja nicht verurteilt. Das ist ja das Problem in Guantanamo. Da gibt es ja kein Gericht. Der wurde vorverurteilt sozusagen und dort unschuldig festgehalten und auch gefoltert, wie viele andere auch. Wahrscheinlich auch viele Unschuldige. Vielleicht sind auch welche, die nicht ganz unschuldig waren oder zumindest berechtigt inhaftiert wurden, aber nicht unter den Bedingungen. Klar, wenn so ein Stoff kommt, ich kannte die Geschichte vorher schon, und wenn so ein Drehbuch kommt, und dann ist es natürlich auch eine Rolle, die gibt es nicht alle Jahre. Ne? Das ist sehr selten, dass man so eine Rolle spielen darf. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut darüber. Und das war auch eine Tortur, bis dann erstens sich der damals doch sehr junge Regisseur Stefan Schaller für mich entschieden hatte. Und dann auch auf den Weg zu gehen und diese Dinge zu arbeiten, also zu recherchieren. Auch ich habe auch selber Versuche an mir gemacht, was bedeutet das, wenn man ein Lied 100 Mal hört zum Beispiel. Also in Guantanamo wurden Leute gefoltert, indem immer das gleiche Lied gespielt wurde. Solche Sachen habe ich gemacht. Und
abgenommen, du hast ja wahnsinnig abgenommen auch.
Abgenommen habe ich auch, aber das tut ja auch mal gut. Und das muss man ja auch nicht bei jedem Film. Aber das habe ich da auch gemacht, weil der Murat ja damals in den Hungerstreik gegangen ist und man das eben cineastisch darstellen wollte. Das war eine große Reise und eine große Erfahrung und da bin ich auch immer noch dankbar und froh darüber.
Und du hast dich ja mit Murat Kurnaz auch getroffen, das basiert ja auf seinen Tagebüchern. Ja. Was war das für eine Begegnung?
Ja, also am Anfang muss ich sagen, war ich so ein bisschen verängstigt, nicht verängstigt, aber ich hatte nicht so ein wirklich gutes Gefühl, weil ich dachte so, da ist dann der wirklich und ich soll den spielen. Aber im Nachhinein war das sehr wichtig für mich, weil ich natürlich Murat sehr, sehr als Opfer gesehen habe. Ist ja auch naheliegend, ne, wenn man liest und mitbekommt, was dem alles widerfahren ist dort und was dem angetan wurde. Und als ich ihm dann Murat wirklich begegnet bin, habe ich ganz schnell gemerkt, dass dieser Mensch kein Opfer ist, sondern dass dieser Mensch einfach über eine immense innere große Stärke verfügt. Mhm. Einen Lebenswillen, eine Liebe, einen Glauben. Und das konnte ich in diese Figur mit reinnehmen. Und wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, wäre mir das vielleicht nicht so bewusst gewesen oder wäre mir vielleicht sogar weggerutscht.
Verstehe. Aber genau diese große innere Stärke, die sehen wir in der Szene, die wir uns jetzt ansehen aus 5 Jahre Leben.
Mm.
Wie viele Tage?
Boah, der Chris geht echt unter die Haut.
Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen, jetzt bin ich auch ganz schön geplättet.
Ja, wahnsinnig intensiv. Hat Murat Konas das gesehen und darauf reagiert?
Ja, der ist dann mit uns auf Kinotour gegangen und hat uns natürlich supportet.
Er fand das gut auch.
Ja, und ich meine, Murat ist ja auch immer noch aktiv Menschenrechts.
Ja.
Arbeitet auch mit jungen, unbegleiteten Flüchtlingen, weil er auch sehr gut Arabisch spricht und führt die ein hier in unsere Gesellschaft und ist ja ein Aktivist, ne? Also auch mit Bernhard Dogge, der ihn da rausgeholt hat, sind die unterwegs und sorgen sich darum.
Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Wir gucken uns nachher noch eine weitere Kostprobe deines Könnens an. Jetzt aber erstmal zu einem aktuellen Thema, was uns, den NDR, betrifft. 4,2 Millionen Euro sind nämlich bei der großen Hand-in-Hand-Benefiz-Aktion im vergangenen Jahr für die Landesverbände der Lebenshilfe gespendet worden. Viele von Ihnen haben ja auch dazu beigetragen. Bevor wir heute mit dem ersten Aufruf unsere diesjährige Spendenaktion starten, erstmal ein kurzer Rückblick, damit alle Spenderinnen und Spender wissen, dass ihr Geld bestens investiert wurde. Katrin Brinkmann hat bei einigen Projekten nachgefragt.
Oh Gott, bin ich aufgeregt.
Ein großer Tag für Martina Brockmann, Vorstand der Lebenshilfe Schwerin. Ein neuer Bus für gemeinsame Unternehmungen im Rahmen des Projekts Kunstkarussell, bisher nur möglich mit einem geliehenen Fahrzeug. Das Motto des Vereins, wer sich nicht bewegt, bewegt auch nichts.
Dieser Spruch bedeutet mir unglaublich viel oder uns allen unglaublich viel. Durch den Bus haben wir eine Sichtbarkeit jetzt in Schwerin. Und das ist für uns alle ganz, ganz wichtig. Für die Menschen mit Beeinträchtigung und auch für die, die ehrenamtlich tätig sind. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben.
Mit dem eigenen Bus endlich mobil sein, um Mal- und Bastelkurse zu besuchen, an Kunst- und Theaterprojekten teilzunehmen. Aktivitäten, die den Zusammenhalt und die Selbstwirksamkeit von Menschen mit Beeinträchtigung stärken. Der Neunsitzer, 48.000 Euro teuer, komplett aus den Spenden der Hand-in-Hand-Benefiz-Aktion 2023 finanziert.
Kommt an die Tanzfläche, viel Spaß! Jetzt bei der Disco.
Disco-Abend im ostholsteinischen Eutin, natürlich barrierefrei. Auch über dieses Projekt der Lebenshilfe berichtet das im vergangenen Jahr. Wie immer helfen die Ehrenamtlichen der Lebenshilfe. Trotzdem fallen Kosten an, DJ, Raummiete, bezahlbare Getränke. Ohne Spenden kaum möglich.
Es ist alles schön hier. Essen, Trinken, Musik, alles.
Man kann ja auch mal glücklich sein und mal richtig mal durchdrehen vor Glück. Und das mache ich gerade.
Mit rund 6.000 Euro aus dem Spendentopf konnte die Lebenshilfe Ostholstein auch in diesem Jahr ordentlich feiern. Den Fokus auf Mensch und Tier setzt die Lebenshilfe Salzgitter. Der 9-jährige Jensen spielt heute mit Therapiebegleithund Luke. Der an Autismus leidende Junge kommt einmal pro Woche zur Einzeltherapie.
Tschüss, Luke. Tschüss, Freunde.
Für den Ausbau tiergestützter Projekte gingen insgesamt 46.000 Euro nach Salzgitter. Eine der ersten Anschaffungen, Ställe für eigene Hühner, die hier schon bald einziehen sollen. Auch bei einem inklusiven Wohnprojekt in Sulingen kamen großzügige Spenden an, insgesamt 20.000 Euro. Davon finanzierte die Lebenshilfe Küchengeräte für die Gemeinschaftsräume und Bänke, eine Hollywood-Schaukel, eine Tischtennisplatte und Spiele. Hilfsprojekte für Menschen mit Behinderung und Migrationserfahrung organisiert die Lebenshilfe Hamburg. Das Motto: Hilfe zur Selbsthilfe.
Wir unterstützen diese Leute, wir geben denen Kraft, wir geben denen Stärkung.
Für verschiedenste Aktivitäten der Hamburger Lebenshilfe spendeten die Norddeutschen rund 660.000 Euro.
Santa Maria.
Zurück in Schwerin, Hochstimmung. Schließlich geht's heute zur Theaterprobe im neuen Bus. Rund 250 Projekte der Lebenshilfe wurden 2023 mit Spenden bedacht. 4,2 Millionen Euro, die zu 100% bei denen ankamen, die unsere Unterstützung tagtäglich brauchen.
Schön, das zu sehen, diese Freude. So, und aus einsam wird gemeinsam, das ist das Motto unserer diesjährigen NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland, zusammen mit den Bürgerstiftungen. Wir stellen Ihnen großartige Projekte vor, die das Miteinander in unserer Gesellschaft fördern. Sie können ab heute schon spenden und die große, das Spezialsendung zum Thema gibt es dann nächste Woche am 13. nächsten Freitag. So, ich habe Sascha Alexander Gerschak hier. Viele werden sich an, oder ich könnte mir einfach vorstellen, dass viele sich daran erinnern, an diese spektakuläre Darstellung von Hans-Jürgen Rösner. 1988, wir machen eine kleine Rückblende, gab es diese schreckliche Geiselnahme in Gladbeck. Alle Medien waren dabei. Und dieser Hans-Jürgen Rösner sitzt im Gefängnis. Dieter Degowski ist der andere. Haben also wirklich on air diese Geiselnahme durchgeführt. Du hast diesen Hans-Jürgen Rösner gespielt. Das ist ja eine Rolle, die ist nicht nur unsympathisch, die ist Horror. Ja? Mhm. Hast du da gezögert, ob du das machen möchtest? Oder auch gleich gesagt, muss ich?
Nee, ich habe wirklich gezögert. Ich möchte jetzt nicht mit kokettieren, aber das war wirklich, als diese Anfrage kam, habe ich mir gedacht, wieso muss man da jetzt noch so ein Hochglanzprodukt draus machen irgendwie? Das ist erstens dokumentiert, im perversierten Sinne, wie man es besser nicht dokumentieren kann. Ich habe es nicht verstanden, warum die das überhaupt machen wollen. Und habe das auch so geäußert, aber die Simone Bär, die leider verstorben ist, eine der Casterinnen in Deutschland, also wenn nicht, nee, die Casterin, die hat zu mir gesagt, ja, ich verstehe dich, Sascha, aber komm mal und lern mal den Regisseur kennen und guck mal, was das werden könnte und soll. Ich sagte, ja, dann komme ich. Und dann habe ich das eben sofort gemerkt, ne, dass dieser Mann diesen Film machen muss. Kilian Riethoff heißt der Regisseur. Und eben auch, was er damit machen will. Der will nämlich das aufarbeiten. Und der will es eben auch beziehen auf die Zeit, in der wir jetzt leben. Damals hast du ein Kamerateam gebraucht. Einen, der den Ton angelt, einen, der die Kamera schleppt. Und einen, der die Fragen und das Mikro hält und so. Mhm. Heute hat es jeder mit seinem Smartphone bei sich. Und sobald irgendwo einer auf dem Boden liegt, zücken die Leute das Telefon. Und filmen das und tun das live streamen oder verschicken. Und das hängt miteinander zusammen. Und in der Aufarbeitung geht es eben darum, wie leben wir eigentlich in einem medialen Bewusstsein. Und darum war das wichtig, diesen Film zu machen. Es hätte nach hinten gehen können. Aber meiner Meinung auch nach, es ist sehr gut geworden und wichtig und richtig.
Wir gucken gleich nochmal rein, auch großartiger Film. Ich war damals 28, ich kann mich noch genau daran erinnern, auch weil das eben so außergewöhnlich war mit den Medien damals. Mhm. Du warst ja noch ein Kind, hast du das auch trotzdem in Erinnerung?
Also ich habe es nicht live mitbekommen, weil wir waren da gerade im Urlaub. Aber das war ja dann noch lange Thema danach. Ne?
Riesenthema.
Und als wir zurückgekommen sind, haben wir uns auch gedacht, was war denn da los? Sag mal, das kann ja nicht wahr sein. Und ja.
Also man muss sich das unbedingt angucken. Man sieht an dem Ausschnitt, den wir uns jetzt angucken, dass der Film wirklich versucht, die Ereignisse so realistisch wie möglich darzustellen. Hier ein Ausschnitt aus Gladbeck. Wirklich, also gruselig diese Ähnlichkeit. Also wie du siehst wirklich genauso aus wie Hans-Jürgen.
Ja, das nehme ich jetzt nicht als Kompliment an. Also
nein, aber es ist einfach
das dürfen Sie an die Masken, darfst du an die Maskenbildnerin weitergeben.
Ja, und das Schockierende ist ja auch, heute hat man zwar die Möglichkeit, alles live zu streamen, aber diese absolute Distanzlosigkeit der Medien, die überhaupt keinen Abstand mehr zu den Tätern hatten, das war ja das, was so furchtbar war damals.
Weil das Furchtbare ist eben halt auch die Dynamik, ne? Weil das sind ja keine Tiere, die da lechzend irgendwie. Aber dann macht der Erste, der macht den Ersten, der eine macht den ersten Schritt und dann der Nächste den zweiten. Und wenn ich das Foto nicht mache, macht es er. Und das ist schon verheerend, was da passiert ist.
Hast du den Hans-Jürgen Rösner eigentlich auch kennengelernt?
Nee, das habe ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Mhm. Weil das ist ja auch damals, als wir das gedreht haben, 30 Jahre her gewesen. Und der ist jetzt ein anderer Mensch. Und also das. Den Stoff, den ich gebraucht habe für diesen Film, den hatte ich ja anhand dem, was es an Dokumentationen und Berichten und Gutachten, auch psychologische Gutachten, Den wollte ich nicht sehen. Und der hätte auch mich nicht getroffen, bin ich mir ganz sicher. Der wollte ja nicht, dass dieser Film gemacht wird. Und da auch gedroht zu klagen, aber...
Ja, verstehe. Jedenfalls lohnt sich das auch mal, da noch mal reinzugucken. Also wir haben ganz am Anfang schon gesagt, du bist ja, du kannst ganz gut Gabelstapler fahren. Ja. Du hast auch gesagt, du kannst es sehr gut. Traust du dir zu, in dieser Sendung, in diesem Studio, mir so ein bisschen zu zeigen, wie das geht?
Ich habe gesagt, dass ich dir das absolut, also ich traue mir, dass du dir das zu zeigen und dir traue ich das auch zu, dass du es kannst.
Gut, ich bin sehr gespannt, aber bevor wir darüber gehen und unsere Sicherheitsschuhe anziehen, kommen wir erstmal zu Leuten, die das vielleicht sogar noch besser können als Sascha. Die sind nämlich angetreten bei der Gabelstapler-Weltmeisterschaft und mein Kollege Hanno Gröbner hat die schon beim Training, hat er dieses Firmenteam aus Bremerhaven begleitet.
Sie stapeln die wackeligsten und kleinsten Dinge mit großen Maschinen. Mit Präzision, Schnelligkeit und Geschick haben sie sich bis zur Gabelstapler-Weltmeisterschaft in Aschaffenburg gestapelt. Rebecca, Simon, Peter und André.
Also der Stapler-Cup an sich ist natürlich eine Familie. Das ist immer ein cooles Event jedes Jahr, dass man sich wieder trifft. Und Staplerfahren an sich macht mir halt Spaß. Ich mache das schon mein Leben lang. Zuerst mal Papa auf den Schoß. Ja, und dann hier durch meine Ausbildung und durch meinen weiteren Werdegang halt jeden Tag immer ein bisschen Stapler fahren.
Beim Regionalentscheid in Bremen hatten sich die vier Mitarbeiter der Froster AG aus Bremerhaven zuvor sowohl für den Firmenwettbewerb als auch für die Einzeldisziplinen der Weltmeisterschaft qualifiziert. Um an diese Leistung anzuknüpfen, heißt es jetzt trainieren, trainieren, trainieren. Dafür hat sich das Team den Parcours und die Figuren aus dem letzten Jahr detailliert nachgebaut.
Noch ein Stück vor, André, noch ein Stück vor.
Mit drei Fahrzeugen üben Peter, Simon und André den Zusammenbau der Figur. Dabei kommt es auf gute Absprachen, präzises Stapeln und Schnelligkeit an. Rebecca leitet die drei an und achtet auf korrekte Übergaben. Dennoch kann einiges schiefgehen.
Ich muss dann einmal absteigen, den Ball wieder auflegen, gibt meistens eine Zeitstrafe und es kostet auch an sich Zeit, den Ball wieder auf die Gabel aufzulegen.
Während Simon dieses Jahr das 11. Mal dabei ist, nimmt Rebecca das erste Mal teil und ist eine von wenigen Frauen bei der WM.
Ich denke schon, dass ich mich teilweise schon ein bisschen bewiesen habe, auch mit dem Regionalentscheid, aber klar ist das für mich auch nochmal ein Ansporn so zwischen den Männern. Vielleicht, was mir so an sich wichtig ist, vielleicht wäre es schön, vielleicht fürs nächste Jahr sogar noch andere Frauen dazu motivieren, halt auch mitzumachen, auch wenn die nicht im täglichen mit dem Stapler vielleicht umgehen, aber darauf vielleicht auch dann Lust haben, wenn die halt Frauen dabei haben oder sehen.
Im Können steht sie den anderen in nichts nach und hat sich bei den Regionalmeisterschaften prompt auch für den Einzelentscheid bei der WM qualifiziert. Auch hierfür wird heute trainiert.
Rebecca, ich habe da was verloren.
Oh, ich helfe dir.
Danke.
Bitte.
Neben kniffligen, filigranen Aufgaben übt Rebecca auch den Zusammenbau der sogenannten Hero-Figur. Denn all das kann am Wochenende bei der WM drankommen.
Richtig gut gemacht.
Danke. Vor allen Dingen die Präzision hat mir sehr gut gefallen. Er hat zwar gewackelt, aber nicht so wie sonst, sage ich mal. Weil wenn man da 1 Zentimeter weiter nach vorne oder nach hinten den versetzt, dann ist das schon extremer.
3 Tage später wird es ernst. Das Team kommt gut in den Wettbewerb, schafft es in die 2. Runde. Doch dann...
Guck mal, der berührt die Buckel gar nicht. Der hat das richtig schön austariert. Nein! Nein, 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 nein!
Damit belegen sie Platz 13. Für Rebecca im Einzel läuft es hingegen besser. Doch kurz vorm Finale scheidet auch sie aus und landet auf dem 5. Platz.
Hättest du vermutet, dass du so weit kommst für die erste Teilnahme?
Nein, für meine erste Teilnahme auf jeden Fall nicht. Aber ich habe mich gut geschlagen, denke ich. Und ich bin glücklich dabei gewesen zu sein.
Für das nächste Jahr will das Team noch härter trainieren, um dann ganz oben mit dabei zu sein.
Ja, wir stehen mit unseren Sicherheitsschuhen. Hättest du das auch gekonnt, Sascha, bei der Weltmeisterschaft?
Klar, ich hätte auch gewonnen. Ganz sicher, ja.
Du hast gewonnen. Ja, klar. Verstehe. Also wir haben hier einen Gabelstapler. Woher kannst du das überhaupt? Das musst du vielleicht mal erklären.
Ja, ich habe das machen müssen. Ich habe eine Lehre gemacht. Und da das einzig Gute in der Lehre war der Gabelstaplerführerschein. Und dann bin ich immer wieder zu Jobs gekommen, wo ich Gabelstapler fahren musste.
Ja, du hast ja, was war das mal für ein Kunststoff?
Formgeber, Fachrichtung, Spritzgusstechnik. Ja.
Fachrichtung, Spritzgusstechnik. Das kann nicht jeder, diesen Beruf, würde ich mal behaupten.
Nee, ich auch nicht.
Kannst du mich mal einweisen? Also ja. Was muss ich? Nee, du fängst an. Also
okay.
Wie schwierig ist das?
Es ist überhaupt nicht schwierig. Und wie gesagt, das ist kein Gabelstapler, das ist eine Ameise, ne? So heißt es.
Ja.
Und du hast jetzt hier diesen Hebel, das geht zurück, siehst du? Und das geht vor.
Ja.
Und immer so ein bisschen vorsichtig, die Dosis macht das Gift. Du sagst zu viel.
Ja.
Ne? So. Und ich fahre jetzt mal rüber und nehme die Box da drauf, okay?
Ja,
und
gerne.
Dann nimmst du die Box.
Also vielleicht nehme ich mal das Glas runter oder soll das?
Nee, das soll ja drauf bleiben.
Ach, das soll drauf stehen bleiben.
Das ist ja die Herausforderung. Ich fahre so raus, so. Das funktioniert super, das Ding. Ja. Guck mal.
So. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zum Gabelstapler? Da sitzt man drauf.
Genau, hier kannst du nicht drauf sitzen. Und der Gabelstapler, der hat auch so Special Features wie Gabelbaum nach hinten, Seitenhub. Der ist auch stärker, der hat eine größere Last und so.
Ach so.
Hier geht's hoch, ist auch alles angezeigt.
Ja.
So, und jetzt habe ich schon den ersten Fehler gemacht.
Was denn?
Die Fracht tut man immer nur so hoch machen, dass man fahren kann, ne?
Ah, dass das nicht runterfällt.
Genau, da ist nämlich weniger Gefahr. Jetzt fahre ich hier so rüber, jetzt gehst du ein bisschen zur Seite, bitte. Ja.
Kann man sich auch leicht mal was brechen, wenn einem das auf den Fuß fällt. Deswegen haben wir die Schuhe an, die Sicherheitsschuhe, ne?
Ja, so. So, jetzt fahre ich vor die andere Gitterbox. Bisschen zielen muss man da. Jetzt darf ich hoch. Jetzt bin ich nah genug. Bin sogar so ein bisschen zu viel. Siehst du, muss da vorne auf die Dinger achten, auf die Gabeln. Jetzt fahre ich hoch.
Ach, das sind ja Gegenstoßen, ja.
Ja. Mhm. Und jetzt wird's präzise. Pass auf.
Mhm. Und das Glas darf natürlich nicht runterfallen.
Nein, das fällt auch nicht runter. Guck mal, so. Wir wollen nicht zielen. Ja, es ist doch gut.
Sieht aber sehr gut aus.
Ja, so. Und jetzt lasse ich das vorsichtig runter.
Sensationell.
Bisschen hoch.
Also, als hättest du es gestern zuletzt gemacht.
Ja, das verlernt man nie. Das ist wie Fahrradfahren. Ja
verrückt. Aber wenn einer, der so gut Gabelstapler fahren kann und mit Kunststoff umgehen kann, wieso wird der Schauspieler? Das ist ja auch eine interessante Frage. Ich will es einmal wenigstens herunterfahren. Ja. Das ist auch eine interessante Frage.
Ja, ich würde halt lieber Filme machen, als Boxen aufeinander stapeln. So, jetzt fährst du ran. Stopp.
Das wiederum, ja.
Und jetzt machst du mal hoch.
Jetzt mach ich hoch.
Hier, guck mal. Ja.
Hier?
Ja, das ist runter. Nee,
hier
das
ist hoch.
Ja.
Ah, und dann soll ich den da wieder weg? Das schaffen wir nicht
mehr. Doch.
Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Nee, zeitlich, glaube ich. Ich hör auf meinem Ohr, dass wir das nicht mehr schaffen. Was ich nicht so schade finde.
Ja.
Aber ich mache das nach der Sendung. Versprochen. Wir haben noch ein anderes so schönes Thema, was mit dir zusammenhängt. Aus Sascha hätte nämlich durchaus auch ein Kirchenmusiker werden können. Seine beiden Geschwister haben sich nämlich für diesen Beruf entschieden. Aber wie wird man das eigentlich? Stefanie Kühne ist auf die Suche nach Antworten gegangen und in Rheinbeck in Schleswig-Holstein ist sie fündig geworden.
Besinnlich, bewegend und wohlklingend. So ist Kirchenmusik. Benedikt Woll hat sie vom ersten Moment an in ihren Bann gezogen.
Das wusste ich irgendwie schon mit 3 Jahren. Da meine Eltern sind mit mir als kleines Kind ganz oft in die Kirche gegangen. Und so habe ich schon als kleines Kind Chor und Orgel hören und lieben gelernt. Und da war mir irgendwie klar, das möchte ich später auch mal machen.
Mit 26 hat er sich diesen Traum erfüllt. Seit dem 1. Februar ist er Kirchenmusiker der Gemeinden Rheinbeck-Mitte und Rheinbeck-West vor den Toren Hamburgs. Doch er sitzt mehr am Schreibtisch als an der Orgel.
Es ist mittlerweile, glaube ich, schon so, dass dieser Beruf Kirchenmusiker, an den sind hohe Erwartungen geknüpft. Generell an kirchliche Berufe, ne? Wir sehen das ja, die Kirche verliert an Mitgliedern, deswegen ist gute Arbeit, würde ich mal so sagen, wichtiger als je zuvor.
Vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit ist viel zu tun. Ein Adventskonzert mit Kinderchor, der Weihnachts- und Adventsgottesdienst und am 4. Advent die Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium. Rundherum muss er alles organisieren, Öffentlichkeitsarbeit, Bühnenaufbau, die Auswahl der Lieder. Doch das zahlt sich aus.
Man merkt es eigentlich bei jedem Gottesdienst, wenn man in einem Gottesdienst feiert, dass gute Kirchenmusik ganz viel ausmacht. Also von der Atmosphäre, von der Stimmung her. Es ist ja zum Lobe Gottes und das bewegt die Menschen und nimmt die Menschen mit.
Doch nicht nur für die Organisation ist Benedikt zuständig. Er sorgt auch dafür, dass alles gut klingt.
Hier sieht man zum Beispiel das hohe D der Trompete. Und hier gibt es ein Zungenblatt. Das wird durch Luft in Schwingung versetzt. Wenn ich hier oben jetzt drauf haue, dann kann ich dieses Zungenblatt länger oder kürzer machen. Und dadurch ändert sich die Tonhöhe.
Benedikt spielt Orgel, seit er 11 ist. Um Kirchenmusiker zu werden, musste er allerdings 6 Jahre studieren. Chorleitung, Gesang, Theologie. Den Bachelor hat er schon in der Tasche. Für den Master fehlen noch die Abschlussprüfungen. Deswegen kommt heute sein Orgelprofessor Wolfgang Zehrer zum Einzelunterricht nach Rheinbeck.
Und da Hans Steiger als auftaktige Harmonie zu E-Moll.
Mein Job besteht eigentlich darin, jemanden in die Selbstständigkeit zu entlassen. Da habe ich bei Benedikt überhaupt keine Sorge, dass der seinen Weg weitergeht. Aber ich sage mal so, ich spiele jetzt ungefähr 40, 50 Jahre lang schon Orgel. Es ist immer wieder etwas, was man neu entdeckt. Immer wieder etwas, wo man denkt, Mensch, warum hast du das nicht schon früher so gesehen?
So viel Arbeit. Und am Ende kommt für Benedikt das Schönste, die Musik. Heute mit dem Kinderchor.
Die sind so authentisch, die kommen hierher und verspielen nichts. Die sind einfach so, wie sie sind und sagen die Wahrheit. Ne? Das macht einfach Spaß. Die sind leicht zu begeistern.
Bei so einem engagierten Chorleiter kein Wunder.
Ja, schön. Begeistert ist er von seinem Beruf. Deine beiden Geschwister, Bruder und Schwester, sind auch Kirchenmusiker. Ja. Hätte aus dir auch einer werden können?
Nee,
auf keinen Fall. Warum nicht?
Ich übe nicht so gerne. Und als Musiker, vor allem wenn man klassische Musik studiert, die haben ja klassische Musik studiert, da muss man viel üben. Üben. Und üben ist nicht so meins. Ich probe gerne bei meiner Arbeit. Ja. Das ist auch gut. Aber üben tue ich nicht gern.
Warst du so ein bisschen das Enfant terrible in der Familie? Weißt du, die beiden Geschwister so brav und so geradlinig und du von der Schule geflogen, Gabelstapler und dann spät erst mit dem Schauspiel angefangen?
Phasenweise, ja. Es hat sich dann alles beruhigt, aber hatten es nicht immer ganz leicht mit mir, meine Eltern. Meine Geschwister auch nicht.
Aber du hast ja mit deinem Bruder Nikolai, hast du ja jetzt vor kurzem ein Konzert, also er hat Mozart gespielt und du hast Mozart-Briefe rezitiert. Das
genau.
War sicher schön.
Ja. Ah, da ist er. Ja, das ist ein altes Foto. Gut. Ja, das ist in Friedrichshafen, da ist er Kantor an der St. Nikolauskirche. Und da gab es einen Abend, der hieß Geschwister und hat er mich gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und dann haben wir das gemacht, das ist ganz lustig geworden, weil Mozart war ein sehr derber Briefeschreiber. Und er hat dann diese sanften, schönen Mozart-Werke gespielt und ich habe diese Briefe gelesen. Das war ein guter Kontrast und es hat Spaß gemacht.
Ihr scheint sowieso ein besonderes Verhältnis zu haben, denn der Nikolai, der hat eine ganz spezielle Botschaft für dich. Guck mal.
Lieber Bruder, wir haben länger nichts voneinander gehört. So wähle ich diesen Weg, um mich bei dir zu melden. Ich hoffe, es geht dir gut und wir sehen uns bald wieder. Ich wurde in der Vorbereitung gefragt, wie man dich ärgern kann. Dabei ist es vielmehr die Frage, wie man mich ärgern kann. Und das hauptsächlich, wenn du behauptest, du wärst der bessere Angler. Das stimmt so nicht. Ich liefere als Beweis das Foto von meinem letzten großen Hecht und ich fordere dich hiermit unter Zeugen auf, dass wir zusammen angeln gehen und dann werden wir sehen, wer den größeren Fisch rausholt. Bis dahin, eine schöne Adventszeit und bis bald.
Vor allem dein Gesichtsausdruck. Ich habe mich gefragt, geht er zum Lachen in den Keller oder musste er sich sehr zusammenreißen, um nicht zu lachen?
Das kann er. Nicht lachen kann mein Bruder.
So, bitteschön. Ja. Das ist das Foto. Bitte zeig das nochmal ganz ausführlich.
Ich habe es nicht gesehen.
Foto vom Hecht, den Nikolai Gerschak gefangen hat.
Ja, gut. Die Messlatte liegt hoch, okay.
Wie kommt man bitte schon an so einen riesigen Hecht? Also wo schwimmen solche Hechte rum?
Das war am Bodensee, oder? Guck mal, da hinten ist ja das Friedrichshafen, ja, ja.
Also am Bodensee?
Ja, am Bodensee, da schwimmen die rum, ja.
Ja, und ihr habt so ein bisschen frotzeliges Verhältnis, oder? Wie,
ja, was das Fischen angeht schon, ja.
Ja.
Also wie gesagt, er angelt ja am Bodensee und ich angle in Slowenien. Meine Eltern sind ja aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus Slowenien.
Ja.
Und da angle ich auch und ich angle ja auch sehr archaisch, also mit Hühnerleber auf Grund. Und da ist kein großes Knowledge und Know-how dabei. Ich binde das irgendwie zusammen, schmeiße das in den Fluss und fange große Welse. Und das hat ihn dann irgendwann mal so genervt, dass er einen Angelschein gemacht hat und am Bodensee sich die Füße blau gestanden hat in der Kälte, um die großen Hechte rauszuholen. Da kann ich nicht mithalten, ehrlich zugeben.
Also ein Wels, der so groß wie dieser Hecht groß ist, gibt es gar nicht.
Doch, Welse werden größer.
Ja, dann kannst du doch so einen größeren fangen.
Das mache ich mal bei Gelegenheit, ja.
Also wir haben unsere ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen sind jetzt Zeuge, dass du diese Herausforderung deines Bruders angenommen hast.
Ich werde auf jeden Fall so einen Wels fangen.
Gut.
Also ein Wels, der so groß ist wie dieser Hecht. So.
Gut, das hat er jetzt gehört, der Nikolai. Ja. Seht ihr euch denn, weil er sagte gerade, übrigens, hast du überhaupt erkannt, was er gespielt hat, die Melodie?
Ja.
Das waren die Toten von Manu.
Ja, das war das Elling-Thema, ja.
Genau, also er hat sich sehr viel bei dieser Botschaft gedacht. Ich finde, er guckt wahrscheinlich jetzt. Ja. Ich finde, das hat er sehr, dafür können wir ihn auch ruhig mal loben. Aber ihr seht euch nicht oft, aber Weihnachten vielleicht oder wann trefft ihr euch das?
Nee, jetzt? Weihnachten sind ja meine Geschwister meistens sehr eingespannt, ne, weil da ist ja die große Party.
Ach ja, natürlich.
Da müssen die ordentlich mit Orchester und Chören und so weiter vorbereiten und üben und proben. Das ist dann meistens so ein bisschen später, aber wir sehen uns immer wieder, also früher oder später passieren Dinge. Meine Schwester arbeitet ja auch eher mehr mit Kindern, die hat auch eine Kantorenstelle, aber die macht Musicals mit Kindern und so weiter. Auch gut. Sehr schöne Sachen.
Toll, eure Familie und dich vor allen Dingen kennengelernt zu haben. Das Foto, das möchte ich haben. Das Beweisfoto, dass der Wels größer ist als der Hecht. Morgen habe ich auch eine tolle Schauspielerin, Ina Paule Klink. Jetzt kommt ihr Landesprogramm. Danke fürs Zuschauen, schönen Abend noch. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Sascha, dass du zum ersten und nicht zum letzten Mal zu Gast auf dem roten Sofa warst.
Ich komme, das ist sehr bequem hier.
Ja, ich finde es auch. Ich bin hier festgewachsen.